NDR Info. Echo des Tages.
Heute Abend mit Sebastian Ehl. Guten Abend. Schneller oder gründlicher? Oder am besten gleich beides? Wie lassen sich die Berge von Asylanträgen am effektivsten abarbeiten? Darüber tobt in der Großen Koalition ein Streit, bei dem es nicht nur um die Flüchtlinge geht, sondern wohl auch ein bisschen um parteitaktisches Machtgeplänkel rund um die angedachten sogenannten Transitzonen. Die stehen gleich auch im Mittelpunkt unseres Kommentars. Außerdem blicken wir in der nächsten halben Stunde unter anderem nach Ankara und haken nach, wie die türkischen Terrorermittler vorankommen. Die Stanford University entlastet Ministerin von der Leyen von den jüngsten Schummelvorwürfen. Und dann versuchen wir noch zu verstehen, wofür der diesjährige Wirtschaftsnobelpreis vergeben wird. Zehntausende Flüchtlinge schon direkt hinter der Grenze unterzubringen, dort ihre Aussichten auf Asyl prüfen und so die vielen Verfahren abkürzen. Das ist das, was CDU und CSU mit ihrem Vorschlag sogenannter Transitzonen erreichen wollen. Geht gar nicht, sagt die SPD mit ihrem Bundesjustizminister Maas und kritisiert das Vorhaben als Massenlager im Niemandsland. Und als wäre die Uneinigkeit in diesem Punkt nicht schon schwierig genug für die Koalition, kocht doch heute im Innenausschuss auch noch der alte Zoff um Leistungskürzungen für Asylbewerber wieder hoch. Aus Berlin, Carsten Schabowski.
Fest steht, eine Idee jagt die andere in Berlin, obwohl das große Gesetzesupdate zum Thema Asylbewerber noch gar nicht vom Bundestag verabschiedet wurde. Heute ging es um sogenannte Transitzonen an der deutschen Grenze. Sie sollen helfen, Flüchtlinge mit wenig Aussicht auf Asyl schneller abzuweisen. CSU-Chef Seehofer frohlockt und betont auf einmal wieder die Einigkeit mit der Kanzlerin.
Wir reden viel, die Bundeskanzlerin und ich bin zufrieden.
Zufrieden, weil die Idee aus Bayern nun offenbar doch ankommt.
Ich kann Ihnen heute mitteilen, dass wir uns verständigt haben zwischen CDU und CSU, für Transitzonen einzutreten. Wir werden im Laufe dieser Woche Konzepte im Einzelnen ausarbeiten.
Und es könnte klappen, meint auch der Sprecher des Bundesinnenministeriums. Nicht für Dauer, aber...
Es soll die Möglichkeit eröffnet werden, immer dann, wenn man lageabhängig meint, dass eine solche Maßnahme Sinn macht und angemessen ist.
Und?
Es geht nicht um ein wie auch immer geartetes Transitmassenlager oder ähnliches, sondern es geht im Schwerpunkt darum, die Möglichkeit zu schaffen, schnelle Verfahren zu etablieren an den Landesaußengrenzen.
Nun will die Union um die Unterstützung des Koalitionspartners kämpfen und das könnte schwierig werden. Denn während die Union auf Tempo drängt, hält zum Beispiel Justizminister Maas die Pläne für praktisch nicht umsetzbar. Und auch der innenpolitische Sprecher der SPD Lischka sagt laut Einspruch, auch er fürchtet haftähnliche Zustände und
ich stelle mir die Frage, ob wir tatsächlich für zehntausende Menschen Lager aufbauen wollen, um für einige Monate Grenzkontrollen und Transitzonen einzuführen. Meine große Befürchtung ist, dass gerade diejenigen, die wissen, dass ihr Asylantrag keine Chance hier in Deutschland hat, dass die den Weg über die grüne Landesgrenze suchen.
Auch die Grünen halten von Transitzonen nicht viel. Grünenchef Özdemir bemerkt,
da muss man konsequent sein. Da muss man sagen, 3000 Kilometer werden komplett abgeriegelt mit Stacheldraht, mit Schießbefehlen, mit einer Art Mauer, wie wir sie früher zur DDR hatten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich jemand ernsthaft fordert. Eine solch unterkomplexe Lösung traue ich nicht mal der CSU zu.
Fazit, auch wenn sie noch nur eine Idee sind, in Sachen Transitzonen droht Streit. Auf jeden Fall wird schon einmal ein Gesetz vorbereitet, das Transitzonen ermöglichen soll, auch um die CSU ruhig zu stellen. Die EU hat nach Medienberichten offenbar Zweifel, ob so ein Gesetz rechtlich überhaupt Bestand haben kann.
Carsten Schabowski berichtete über dicke Luft zwischen CDU, CSU und SPD wegen der Flüchtlingspolitik, vor allem wegen der angepeilten Transitzonen. Wie realistisch aber ist die rasche Umsetzung solcher Pläne überhaupt und wie sinnvoll? Dazu unser Kommentar von Volker Schafranke.
Eines wird an der neuen Diskussion von Transitzonen an deutschen Außengrenzen sehr deutlich. Der Druck ist in Bayern so groß, dass die dortige Regierung unbedingt auf die Solidarität der übrigen Bundesländer und der Großen Koalition angewiesen ist. Die Hilferufe sind seit Tagen nicht zu überhören, auch wenn die CSU ein ausgesprochen ungeschicktes Händchen dafür hat, dies kundzutun. Drohungen auszusprechen, die der bayerische Löwe da nicht halten kann, machen auf Dauer unglaubwürdig. Bayern hat ein Talent dafür, als Nervensäge dazustehen und verpasst dabei die Chance, auf das Entscheidende aufmerksam zu machen. Dieses Bundesland stemmt mit Abstand die größte Herausforderung bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Nirgendwo sonst kommen in Deutschland täglich so viele Flüchtlinge an. Von September bis Anfang Oktober allein 225.000 Menschen. Noch einmal zum Mitschreiben. 225.000 Hilfesuchende in 4 Wochen. Das ist eine unglaubliche Belastung und das meistern die Ehrenamtler mit einer bestens organisierten CSU-Landesregierung. Das macht Seehofer richtig gut. Respekt. Jedes andere Bundesland atmet tief durch, stemmt seine Arbeit und denkt sich dabei nur, gut, dass wir nicht in Bayern Verantwortung tragen müssen. Leider greift die CSU nun nach jedem noch so ungeeigneten Strohhalm. Denn das wären die Transitzonen. Diese gibt es an deutschen Flughäfen. Dort werden Flüchtlinge ohne Pass oder aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten an der Kontrolle abgefangen. In kürzester Zeit wird ihr Aufenthalt geprüft und dann müssen sie gegebenenfalls zurückreisen. An deutschen Außengrenzen in Bayern ist das aber nahezu unmöglich. Wer zum Beispiel in Passau eine solche Zone mit Unterkunft einrichtet, wird schnell erleben, dass Flüchtlinge rechts und links neben der Stadt die grüne Grenze Europas überschreiten werden. Deutschland hat keine Zäune und wird sie auch nicht einführen. Das hat Angela Merkel ganz klar gemacht. Und außerdem, welches Personal würde die Verfahren an diesen neuen Zonen durchführen, wo wir jetzt schon kaum Beamte haben, die im akzeptablen Zeitraum die Asylanträge stemmen können? Was in einer 24-Stunden-Schicht der Bundespolizei am Flughafen mit Ach und Krach gelingen kann, würde an bayerischen Außengrenzen im heillosen Chaos enden. Das Nadelöhr, durch das Deutschland derzeit kriecht, ist und bleibt der lange Entscheidungsweg, bis der Flüchtling weiß, ob er bleiben kann oder nicht. Diese Verfahren dauern zu lange. Und wenn sich diese Bundesregierung einmal bitte darauf konzentrieren würde, die zahlreichen Maßnahmen, die auf dem Flüchtlingsgipfel vereinbart wurden, diese Woche durch den Bundestag zu bringen, damit sie schon im November greifen, dann bliebe uns so eine Debatte erspart. Bis dahin verschont uns mit unausgegorenen Ideen, die nur einen Effekt haben, zu verunsichern.
Soweit der Kommentar von Volker Schaffranke hier auf WDR 5 und NDR Info. Immer mehr Verunsicherung löst die russische Führung mit ihrem Vorgehen in Syrien aus. Konkret die Luftangriffe, die nach Ansicht vieler Kritiker neben den IS-Terroristen auch die moderate Opposition in Syrien treffen. Damit muss Schluss sein, sagen jetzt unisono die NATO, die Regierungen in der Türkei und in Saudi-Arabien und die Außenminister der Europäischen Union. Was bei deren Treffen in Luxemburg heute rausgekommen ist, dazu Kai Küstner.
Was dem syrischen Machthaber Assad gefallen dürfte, findet die EU nach eigenem Bekunden tief besorgniserregend. Zum ersten Mal seit dem verhängnisvollen Afghanistan-Krieg in den 80er Jahren wagt sich Moskau wieder auf ein Gebiet vor, das nicht zum Territorium der ehemaligen Sowjetunion gehört und bringt die Dinge im Syrien-Konflikt gehörig durcheinander.
Der Konflikt ist durch die militärische Präsenz Russlands mit dieser Stärke, wie wir das im Augenblick beobachten, noch mal komplexer geworden,
gibt Außenminister Steinmeier zu. In einer gemeinsamen Erklärung verlangen der Deutsche und seine EU-Kollegen, Russland müsse alle Angriffe, die sich nicht gegen den Islamischen Staat und andere Terrorgruppen richten, unverzüglich stoppen. Unübersehbar ist jedenfalls, dass Moskau seinen Verbündeten im Syrienkrieg mit den Luftschlägen schützt und stärkt. Machthaber Assad. Jenen Mann also, der aus Sicht des Westens Teil des Problems, nicht der Lösung ist. Wir können langfristig mit Assad nicht zusammenarbeiten, was die Zukunft Syriens angeht. Wir können flexibel sein, was die Art und Weise und auch den Zeitpunkt seines Abtretens angeht. Aber wenn wir versuchen, mit ihm zu kooperieren, dann treiben wir die Opposition nur in die Arme der Terrorgruppe Islamischer Staat, stellte der britische Außenminister Hammond klar. Nun gibt es innerhalb der EU durchaus unterschiedliche Ansichten darüber, wie man mit dem Regime jenes Mannes, der Giftgas und Fassbomben im syrischen Bürgerkrieg einsetzte, umgehen solle.
Damit wir zu etwas kommen, brauchen wir ja 2 Sachen. Wir brauchen Damaskus auf irgendeine Weise und wir brauchen auch die Russen auf eine andere Weise,
meint der luxemburgische Außenminister Asselborn. Dass man mit Putin reden muss, ist klar. Aber auch mit Assad? Die EU-Kompromisslinie lautet, in einer Übergangsphase kann es durchaus nötig sein, auch mit Vertretern des syrischen Regimes zu sprechen. Langfristig aber muss Assad gehen. So liest sich die Schlusserklärung der Außenminister.
Was mich ein wenig wundert, ist, dass vor Beginn des Bürgerkrieges alle sich einig waren, dass man nicht mit Assad reden muss. Jetzt nach 5 Jahren Bürgerkrieg und 270.000 Toten, alle sagen, man muss mit Assad reden.
Daran erinnert jetzt noch einmal der deutsche Chefdiplomat, der sich sicher ist, Gespräche mit Assad allein würden den Konflikt nicht lösen. Was die Europäer wollen, ist deshalb, alle am Konflikt Beteiligten an den Verhandlungstisch zu bekommen. Jetzt mehr denn je.
Wir müssen sehen, dass wir USA und Russland beieinander halten.
Noch aber gibt es ihn nicht, den ganz großen Verhandlungstisch, an dem die mächtigen Spieler USA, Saudi-Arabien auf der einen und Russland, Iran auf der anderen Seite Platz nehmen. Mit der EU als eine Art Schiedsrichterin und Vermittlerin. Dafür scheinen die Amerikaner, aber auch Saudi-Arabien und die Türkei über die russischen Bombardements bislang noch zu verärgert zu sein. Die große politische Lösung wird nicht vom Himmel fallen, so drückt es Steinmeier aus. Bis dahin wäre den Syrern schon mal geholfen, findet er, wenn sich Assad dazu bereit erklären würde, seine Bevölkerung nicht mehr mit Fassbomben zu attackieren.
Nach türkischer Lesart hat sich die Bedrohung durch die IS-Terrormiliz von Syrien längst auf türkischen Boden ausgebreitet. Das jedenfalls ist seit heute die Erklärung der Ermittler nach den Anschlägen in Ankara. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, so sagen die türkischen Beamten, steckt die Extremistengruppe IS hinter den beiden Selbstmordanschlägen. Die Demonstranten draußen auf den Plätzen im Land, sie freilich glauben das nicht. Sie gehen nach wie vor davon aus, dass die konservative AKP-Regierung selbst für die Terrorattacken auf die Friedenskundgebungen in Ankara gesorgt hat, um kurz vor der Wahl durch Chaos und Angst zu punkten. Aus der Türkei meldet sich Thomas Bormann.
Ergreifende Szenen heute im türkischen Fernsehen. Die Sender berichten von den vielen Trauerfeiern für die Opfer des Anschlags, auch von der Trauerfeier für den 9-jährigen Jungen Veysel, der gemeinsam mit seinem Vater die Friedensdemonstration besuchen wurde und durch die Bombe getötet wurde. Seine Klassenkameraden versammelten sich heute auf dem Schulhof in Ankara zur Trauerfeier. Deine leuchtenden, schönen, grünen Augen werden uns fehlen im Unterricht, sagt die Lehrerin des 9-jährigen Veysel, der sich für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt einsetzen wollte und nun das jüngste Opfer des Terroranschlags ist. Niemand hat sich zu diesem Anschlag bekannt, aber offenbar gehörten die Selbstmordattentäter zur Terrormiliz Islamischer Staat. Ministerpräsident Davutoğlu sagte heute, angesichts der Art und Weise des Anschlags wird primär gegen den IS ermittelt. Bald werde man Einzelheiten über die Täter wissen. Die Ermittler erstellen Profile der Täter. Das heißt, es wird rekonstruiert, wie sie die Bomben getragen und gezündet haben. Da gibt es schon einige Ergebnisse. Einer der Täter ist bereits so gut wie identifiziert. Die Ermittler gleichen derzeit DNA-Proben der Attentäter mit der DNA von Verwandten der Verdächtigen ab. So werde man die Identität der beiden Selbstmordattentäter bestimmen. Der Chef der prokurdischen Oppositionspartei HDP, Demirtas, wiederholte seinen Vorwurf, die Regierung habe von den Anschlagsplänen gewusst, aber nichts dagegen unternommen. Das sei eine ganz bewusste Strategie dieser Regierung und ihrer Geheimdienste, so Demirtas. Entweder der Staat stellt sich den Attentätern nicht in den Weg, oder aber er unternimmt trotz Hinweisen nichts, oder es werden Beweise verdunkelt. So und nicht anders begeht der Staat Morde. Jeder weiß doch genau, dass man im Herzen Ankaras eine Bombe nur dann zünden kann, wenn der Staat das zulässt. Ministerpräsident Davutoğlu wies die Vorwürfe erneut scharf zurück. Gleichzeitig nahm er die türkischen Geheimdienste in Schutz. Nicht die Öffentlichkeit, aber wir wissen, wie viele Anschläge durch die Arbeit des Nachrichtendienstes und der Polizei schon vereitelt wurden. Wir behalten das für uns, denn wir wollen nicht, dass die Öffentlichkeit beunruhigt wird. Binnen einer Woche wurden allein in Istanbul und in Ankara mindestens 2 Anschläge vereitelt. Man kann also nicht von Nachlässigkeit sprechen. Ministerpräsident Davutoğlu sagte, dieser Anschlag sei ein Angriff auf die Demokratie gewesen. Gleichzeitig betonte Davutoğlu, die Parlamentswahl in der Türkei werde wie geplant in knapp 3 Wochen stattfinden. Aus Sicherheitsgründen hat die Regierung entschieden, die Sommerzeit in der Türkei in diesem Jahr um 2 Wochen zu verlängern, damit auch der Wahltermin, der 1. November, noch in der Sommerzeit liegt. Die Wahllokale können also überall in der Türkei am Wahltag noch vor Sonnenuntergang geschlossen werden. Das soll für mehr Sicherheit sorgen.
Gewalt auch wieder in Israel. Die Serie von Messerattacken reißt nicht ab. Auch heute griffen militante Palästinenser offenbar wahllos Israelis an. Bei mehreren voneinander unabhängigen Attacken wurden mindestens 3 Menschen verletzt. In der Zwischenzeit wächst auch international die Sorge. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini und Bundesaußenminister Steinmeier warnen vor einer weiteren Eskalation der Gewalt. Ungeachtet dessen wählt Israels Ministerpräsident Netanyahu weiter harte Worte. Aus Tel Aviv, Thorsten Teichmann.
Der Terror der Messer wird uns nicht bezwingen, beschwört Israels Regierungschef Netanyahu in der Knesset in Jerusalem. Der Ministerpräsident spricht im Parlament zu Beginn der neuen Sitzungsperiode. Seit 100 Jahren versuchen sie, das zionistische Projekt zu zerstören, und noch immer haben unsere Feinde nichts dazugelernt. Der Terror wird uns nicht bezwingen. Jedes Mal von Neuem sind wir es, die den Terror bezwingen. Die Feinde, das sind die Palästinenser. Zwei Palästinenser aus Beit Hanina sollen nördlich von Jerusalem in der Siedlung Pisgah Ze'ev zwei jugendliche Israelis mit einem Messer schwer verletzt haben. Polizeibeamte erschossen einen Angreifer und konnten einen zweiten offenbar festnehmen. Es ist der schwerste Angriff an diesem Tag, aber nicht der einzige. Dabei ist die palästinensische Führung offenbar bemüht, die Eskalation einzudämmen. So ließ die Hamas im Gazastreifen wissen, dass die Sicherheitskräfte den Befehl haben, Demonstranten ab sofort vom Grenzzaun fernzuhalten. In den vergangenen Tagen waren dort 11 Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen worden. Der israelische Inlandsgeheimdienst erklärte in einem Briefing mit der Regierung, dass auch der palästinensische Präsident Abbas junge Palästinenser nicht aufstachelt. Ob die israelische Regierung womöglich auch anders als mit Härte und Gewalt reagieren muss, wird Justizministerin Shaked im Radio gefragt. Absolut nicht. In meinen Augen ist das einfach nicht richtig, um nicht zu sagen Unsinn. Die jüngste Welle der Gewalt wurde ausgelöst durch die islamische Bewegung, die behauptet, dass Israel die Al-Aqsa-Moschee zerstören will und an deren Stelle einen Tempel baut. Als ich letzte Woche mit Arabern auf der Straße in Ost-Jerusalem gesprochen habe, da waren sie sicher, dass Israel genau das tun will. Mit dem Finger zeigt Shaked jetzt also auf die islamische Bewegung im Norden Israels und deren angebliche Hetze. Und keine zwei Fragen später bedauert die Justizministerin, dass Juden derzeit nicht auf dem Heiligtum, dem Tempelberg, beten dürfen. Das sind genau die Sätze, die in der palästinensischen Öffentlichkeit mit allergrößtem Misstrauen verfolgt werden. Die Ursachen für die gegenwärtige Eskalation aber liegen tiefer, sagt die Abgeordnete der Arbeitspartei, Aida Thomas Süleyman. Letztendlich sprechen wir aber hier von einer Eskalation, die sich nicht nur um die Al-Aqsa dreht. Sie war vielleicht der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aber man darf die Masse der Ereignisse nicht übersehen. Der Mangel an Hoffnung auf eine politische Lösung für die Palästinenser, die unter Besatzung leben. Die Siedlungen, die immer größer werden und mehr werden. Die Siedler, die im Westjordanland verrückt spielen. Kein Tag vergeht ohne ein Verbrechen gegen die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland. In Israel sind solche Sätze unpopulär. Die Regierung Netanyahu will an ihrem Kurs festhalten. Sie sieht die Schuld für die gegenwärtige Krise allein bei den Palästinensern. Man habe helfend die Hand ausgestreckt, behauptet Wirtschaftsminister Bennett, und dafür Messer bekommen.
Wäre Wiedervereinigung ein Schulfach, dann könnte Bundespräsident Gauck Nachhilfe anbieten. Aber Spaß beiseite, für die Südkoreaner ist es tatsächlich ein bisschen so. Heute, am Tag des Staatsbesuchs aus Deutschland bei ihnen. Zumindest ein Vorbild ist Deutschland für viele Koreaner und Symbol für ihren eigenen Traum, irgendwann einmal die Teilung ihres Landes zu überwinden.
Die traditionelle Palastmusik lässt die militärischen Ehren erstmal etwas gewöhnungsbedürftig klingen. Und es braucht auch einige Fantasie, um das durchchoreografierte Herzlich Willkommen in Korea der rund 100 Schulkinder zu verstehen, die den Bundespräsidenten mit Landesfähnchen begrüßen. Südkorea hat einiges aufgefahren, um zu zeigen, wie wichtig Präsidentin Park der Besuch ist. Sie erhofft sich vom ehemaligen Bürgerrechtler Joachim Gauck, einiges in puncto Wiedervereinigung zu lernen. Auch wenn die deutsche Einheit keine Blaupause sein könne, sagt Park nach einem Gespräch mit dem Bundespräsidenten, seien Deutschlands Erfahrungen bei der Annäherung an Nordkorea sehr wertvoll. Ein Kompliment, das Joachim Gauck auch für sich persönlich in Anspruch nimmt. Er sonnt sich sichtlich in der Verehrung der Südkoreaner.
Wenn Sie so wollen, komme ich als ein lebendes Symbol dafür, dass unerwartete Veränderungen möglich sind. Wenn Menschen sich ihrer eigenen Kräfte besinnen und wenn es einsichtsvolle Menschen in Regierungen gibt, die auf diese Wünsche der Menschen nach Autonomie, nach Menschenrechten und Freiheit eingehen.
Am Nachmittag wird dem lebenden Symbol Gauck eine besondere Ehre zuteil. Er darf als erstes deutsches Staatsoberhaupt vor der Nationalversammlung sprechen. Dort ermutigt er die Abgeordneten, weiter auf einen konstruktiven und offenen Dialog mit Pjöngjang zu setzen. Dabei, so Gauck, werde Deutschland Südkorea gerne beraten und unterstützen. Auch wenn er gerade in der aktuellen Situation davor warnt, sich Illusionen hinzugeben.
Die Signale, die uns aus Nordkorea erreichen, sind zurückhaltend ausgedrückt, widersprüchlich. Sie schwanken zwischen Dialogbereitschaft und Konfrontation.
Gauck nennt es erschreckend, dass dem nordkoreanischen Regime die nukleare Aufrüstung nach wie vor wichtiger sei als die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Und trotzdem sagt er, auch aus seiner eigenen Erfahrung heraus,
in der langen, stolzen Geschichte Koreas sind die vergangenen 70 Jahre vielleicht irgendwann nur noch eine Episode. Verlieren Sie nicht die Hoffnung.
Wie steinig der Weg auf Erfüllung dieser Hoffnung ist, davon wird sich der Bundespräsident in den nächsten Tagen ein persönliches Bild machen können. Morgen beim Gespräch mit nordkoreanischen Flüchtlingen und in der entmilitarisierten Zone an der nordkoreanischen Grenze, die er am Mittwoch besuchen will.
Bundespräsident Gauck ist unterwegs auf der koreanischen Halbinsel und meine Kollegin Julia Barth begleitet ihn auf seiner Reise. Schlechte Arbeitsbedingungen verletzen Menschenrechte. So einfach ist das. Denn Jobs, die gesundheitsgefährdend sind und die keine anständige Bezahlung vorsehen, verstoßen gegen die entsprechende Charta der Vereinten Nationen. Klingt gut, allerdings interessieren sich gerade große Konzerne bei der weltweiten Produktion von Kleidung oder Lebensmitteln nur selten für das Thema Arbeitsschutz. Um nachhaltige Produkte voranzutreiben, hat die Bundesregierung jetzt eine Initiative gestartet, und zwar auf der Ebene der 7 wichtigsten Industrieländer. Aus Berlin, Christina Nagel.
Die eingestürzte Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch, Kinder, die in Gerbereien arbeiten und ohne Schutzkleidung immer wieder in giftige Brühe greifen oder Elektroschrott auseinandernehmen. Es sind Bilder wie diese, die Entwicklungsminister Müller nicht loslassen, die ihn antreiben, für etwas zu kämpfen, was viele für unmöglich halten. Faire Produktionsbedingungen weltweit.
Am Anfang der Wertschöpfungskette stehen zum Teil sklavenähnliche Beschäftigungsverhältnisse, keine existenzsichernden Löhne und ökologisch inakzeptable Standards zur Fertigung dieser Produkte.
Müller will das ändern. Der globale Markt, sagt er, brauche Regeln, Mindeststandards.
Die Standards müssen wir nicht neu erfinden, sie existieren.
Es sind die Arbeits- und Sozialstandards der ILO, einer Organisation der Vereinten Nationen. Ihnen will Müller Geltung verschaffen, mit Hilfe von Bündnissen auf der internationalen politischen Ebene, aber auch zwischen Regierungen und Unternehmen. Eines der Projekte, die der Entwicklungsminister gemeinsam mit Arbeitsministerin Nahles jetzt konkret voranbringen will, ist der sogenannte Vision Zero Fund. Ein Fonds, aus dem ab dem kommenden Jahr Maßnahmen zur Unfallverhütung finanziert werden sollen. Es geht dabei nicht um den sonst so üblichen Katastrophenaktionismus, sondern um Prävention.
Deshalb freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Bundesregierung dafür 3 Millionen Euro bereitstellen wird. Und ich bin zuversichtlich, dass weitere G7-Partner heute und morgen ihre Unterstützung zusagen werden.
Wie nötig das sei, zeige eine Zahl, so Nahles. Alle 15 Sekunden sterbe ein Mensch an den Folgen eines Arbeitsunfalls oder an einer berufsbedingten Krankheit.
Es geht um den Aufbau von Arbeitsschutzinspektionen, damit Fabriken sicherer werden. Es geht um Sicherheitstrainings für Management und Belegschaften. Es geht also um sehr praktische Sachen.
Es geht aber auch darum, Versicherungssysteme aufzubauen. Auch hier geht Deutschland mit gutem Beispiel voran. Entwicklungsminister Müller hat in der vergangenen Woche in Bangladesch ein Abkommen unterzeichnet und der dortigen Regierung Hilfe beim Aufbau einer Unfallversicherung zugesagt. Müller und Nahles hoffen auf Nachahmer. Sie setzen darauf, dass beim Treffen der Arbeits- und Entwicklungsminister der 7 führenden Industrienationen, der ILO und einiger Unternehmer in Berlin weitere konkrete Maßnahmen auf den Weg gebracht werden für eine faire Lieferkette vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt.
Ministerin von der Leyen kommt aus ihrer Verteidigungshaltung gar nicht mehr raus. Zuerst kritteln Plagiatsjäger an ihrer Doktorarbeit rum, dann bezweifelt die kalifornische Elite-Uni Stanford ihren akademischen Lebenslauf. Darin ging von der Leyen unter anderem an, Gasthörerin in Stanford gewesen zu sein. Heute jedoch Erleichterung in der Sache, die renommierte Hochschule rudert zurück. Einzelheiten von Thomas Schmidt.
Man sei betroffen angesichts der übertriebenen und falschen Medienberichte bezüglich eines angeblichen Missbrauchs des Namens der Universität Stanford im Lebenslauf von Ursula von der Leyen, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der renommierten kalifornischen Hochschule. Von der Leyen hatte angegeben, in den Jahren 1992 bis 96 als Gasthörerin in Stanford studiert und dort eine Marktanalyse für die Krankenhausverwaltung erstellt zu haben. Die Zeitung Welt am Sonntag hatte am Wochenende behauptet, die Verteidigungsministerin habe ihren akademischen Werdegang ungerechtfertigt geschönt. Unter Bezug auf eine ungenannte Stanford-Sprecherin schrieb das Blatt, die von der Leyen angegebenen Tätigkeiten reichten nicht aus, um den Namen der Universität Stanford in einem akademischen Lebenslauf aufzuführen. Dem widersprach nun die Kommunikationsabteilung der Uni. Der Name Stanford sei nicht missbräuchlich verwendet worden, heißt es in dem Schreiben. Und weiter, sollte es zu dieser Berichterstattung aufgrund von missverständlicher Kommunikation gekommen sein, bedauern wir dies. Der Bendler-Block hält die Ministerin mit dieser Stellungnahme für entlastet, will es damit aber nicht bewenden lassen. Man werde den Deutschen Presserat bitten, den Vorgang zu prüfen. Dabei solle festgestellt werden, ob bei der Berichterstattung durch die Welt am Sonntag Regeln verletzt worden seien. Der Deutsche Presserat ist das Organ zur freiwilligen Selbstkontrolle gedruckter Medien in Deutschland.
Ja, und jetzt kommt mal eine richtig gute Nachricht. In diesem Jahr muss man nämlich kein Experte sein, um zu kapieren, worum es bei der Arbeit des Nobelpreisträgers in Wirtschaftswissenschaften geht. Das, was der britische Ökonom Angus Deaton so macht, das geht uns alle an und das ist ganz nah dran an der Lebenswirklichkeit. Wie ticken wir Verbraucher? Wie kann man Armut messen? Und wie lässt sie sich in der Konsequenz eindämmen? Aus Stockholm, Norbert Hansen.
Angus Deaton, Professor an der US-Elite-Universität Princeton, bekommt den Preis der schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften in Erinnerung an Alfred Nobel für seine Analyse von Konsum, Armut und Wohlfahrt. Dank der Zeitverschiebung gegenüber den USA hat das Nobelkomitee ihn ziemlich früh erwischt am Telefon.
I'm mostly concerned with, I think that...
Er sei ziemlich verschlafen gewesen, sagt er. In der Begründung hebt die Akademie das Besondere an Deatons Arbeit hervor. Er ziehe seine Rückschlüsse aus dem Kaufverhalten des Einzelnen, erklärt Ture Ellingsen.
Science often faces the question.
Die Wissenschaft steht oft vor der Frage, ob wir Sachverhalte im großen Maßstab verstehen können, ohne detaillierte Informationen über Kleinprozesse zu haben. Die Wirtschaftswissenschaften haben lange gehofft, dass die Antwort lautet ja. Doch das habe die Arbeit von Angus Deaton geändert. Die Mikroökonomie ist also wichtig, um große Zusammenhänge zu begreifen. Er hat sich in Entwicklungsländern angeschaut, wofür die Menschen Geld ausgeben. Dadurch konnte er Lebensstandard und Armut berechnen. Laut Akademie hat diese Arbeit Einfluss auf politische Entscheidungen gehabt. Welche Schicht ist zum Beispiel besonders betroffen, wenn die Mehrwertsteuer auf Brot und Käse erhöht wird? Wenn man verstehen will, wie man die Armut bekämpft, muss man verstehen, wie individuelle Entscheidungen aussehen, lautet die Erkenntnis. Und weil er die Armut erforscht, wird er auch nach der aktuellen Flüchtlingskrise gefragt. Die sei das Resultat von hunderten Jahren ungleicher Entwicklung, sagt Deaton. Die habe große Teile der Welt hinter sich gelassen. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob das Verständnis darüber zu einer Lösung für die schwierigen Probleme führen wird, die Europa jetzt bevorstehen. Der Unterschied zwischen Wissenschaft und Politik ist auch Angus Deaton bekannt. Die Ungleichverteilung, auch sein Thema. Ein weiteres Beispiel für die Forschung des neuen Nobelpreisträgers ist der Zusammenhang zwischen Einkommen und Glück. So konnte er zeigen, dass Geld glücklich macht, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Die Grenze sieht er bei rund 75.000 US-Dollar. Wer mehr verdient, wird auch nicht zufriedener mit seinem Leben, lautet sein Fazit. Angus Deaton verbindet also in seiner Arbeit Mikro-, Makro- und Entwicklungsökonomie.
Und mit dem Bericht von Norbert Hansen geht dieses Echo des Tages auch schon wieder zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend. Mein Name ist Sebastian Ehl.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.